Hallo Heinrich.
Hallo Christian. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben, denn ich bin ja sehr gespannt, von welchem Film du uns heute berichten kannst.
Ja, Heinrich, ich habe was geschaut. Ich bin mir sicher, du kennst die Vorlage. Das erzählt nämlich von der Gruppe von Leuten, die Motocross-Räder fahren. Und da treffen sich lauter betrunkene Jugendliche da und schwärmen von ihren Motocross-Rädern.
Also Motocross, da fiel mir einiges ein, was eine Spielvorlage sein könnte. Kickstart, Billigspielklassiker, ne, unvergessen. Oder, NES vielleicht, Excitebike von Nintendo. Aber da wird weniger getrunken.
Nee, es läuft anders, weil die finden nämlich dort in der Wüste den Eingang zu so einem Geheimlabor. Und dort forscht man an Ameisen.
Ah, Ameisen, ja, das ist ja ganz leicht. Der große Ameisenspiele-Klassiker SimEnd von Maxis, oder? Da konnte man auch was lernen.
Fast. Die Ameisen hier sind nämlich ein paar Nummern größer und machen sich dann leider auf, um in die Wüste zu gehen und Unheil zu stiften. Jetzt klingelt aber was.
Also sie kamen aus der Wüste sozusagen und jetzt ist, glaube ich, alles klar. It Came From The Desert, ein Klassiker der Amiga-Spiele, Jahrgang 1989, aber da gibt's einen Film dazu, das war uns bis vor kurzem zumindest neu.
Ja, da haben wir selber gestaunt und haben dann natürlich sofort uns entschlossen, dass wir uns das ansehen müssen und in diese große Monsterverquickung mit Wüsten und gigantischen Tieren und amerikanischer Kleinstadt eindringen müssen, wo unbescholtene Bürger von haushohen Ameisen aufgefuttert werden.
Und das führt heute zu einer besonders komplexen Folge. Es ist ja meist alles relativ klar im Pixelkino. Es gibt eine Vorlage und eine offizielle Adaption. Mal war das Spiel zuerst da, mal der Film. Und heute ist es eine Hommagekette sozusagen. Denn das Spiel, dass die Vorlage für diesen relativ neuen Film ist, das war natürlich wiederum eine Hommage an einen noch erheblich älteren Film, der ebenso furchteinflößend wie einflussreich war. Und deswegen werden wir heute ein bisschen ausschweifen mit dem Spiel als Mittelpunkt. Aber was davor und danach kam, war in cineastischer Hinsicht sehr interessant, wenn auch vielleicht von unterschiedlicher Qualität, aber dazu später mehr.
Ja, da werden wir dann nachher etwas einsteigen. Bevor wir uns um die lieben Tierchen kümmern und um die Wüstentemperaturen, die da in dieser amerikanischen Stadt und am Drehort Spanien herrschen, sei noch ein Hinweis in eigener Sache erlaubt. Und zwar ein Gruß an die Kollegen von Stay Forever, der wunderbare Retro-Gaming-Podcast von Gunnar Lott und Christian Schmidt. Die haben mich nämlich eingeladen, weil sie eine schöne Folge über den C64-Klassiker Bruce Lee gemacht haben und wollten sich dann mal erkundigen, was es denn eigentlich mit diesem Mann, dem Schauspieler Bruce Lee und seinen Filmen auf sich hat.
Ja, tolle Sache und schön, dass wir unser bestes Pferdchen, den Christian, schicken konnten, der sicher sich da gut auch drauf vorbereitet hat. Und wenn die Tür klemmt, dann kannst du jetzt mit der Todesfaust sozusagen alle Probleme beseitigen.
Ah, die Todesfaust des Genzel. Die schlägt in der Stay Forever Folge 141 zu. Gleich mal reinhören, das ist eine schöne Sache geworden.
Oh, und ja, also mein Hinweis in eigener Sache mit sehr entfernten Ameisenbezug. Kleinvieh macht auch Mist. Wir freuen uns über die Unterstützer unseres Podcasts auf SteadyHQ und auf Patreon.com könnt ihr das Pixelkino unterstützen. Nicht nur unser ewiger Dank ist euch sicher. Ihr bekommt alle Episoden eine Woche früher zu hören. Zusätzlich das Bonusformat in Pixelplausch und wird auch demnächst die ersten Episoden geben, nur für Unterstützer. Also fühlt euch ausdrücklich ermutigt. Und viel Mut werden wir auch, glaube ich, brauchen, um jetzt unser Spiel ins Diskettenlaufwerk zu legen.
The desert, unchanged for millions of years, yet witness to a biblical prophecy come true that one day the meek shall inherit the earth.
Heinrich, es ist was passiert. Da hinten, hinter dem Pixelkino-Hügel, da ist ein Meteor niedergegangen und alles hat geleuchtet. Und hier, ich habe dir einen Stein mitgebracht. Ich weiß nicht, was der zu bedeuten hat.
Ist mal ruhig Blut, Christian. Ich werde erstmal deinen niedlichen Esel streicheln und dann atmen wir tief durch. Und das ist jetzt unser neues Konzept. Also wir machen Hörspielinterpretationen der Vorlage, korrekt? Dann geht es noch eine ganze Weile weiter und...
Ja, du musst jetzt beim Wetteramt anrufen, bei der Polizei, beim örtlichen Radio und natürlich bei der Universität, ob es denn schon endlich Beweise gibt für die Existenz von großen Ameisen, oder?
Ja. It came from the desert. Es kam von CinemaWare und es kam auf den Amiga, dieses Spiel. Und schon der Name CinemaWare deutet an, dass die ähnlich wie das Pixelkino vielleicht ein bisschen gefühlt haben manchmal. Die haben so die Grenzen von Spielfilmen und Computerspielen erforscht. Und die Legende besagt, dass der Bob Jacob zusammen mit seiner Gattin die Firma gegründet hat, als er zum ersten Mal so den Amiga in Aktion erlebt hat. Und da erkannte er, wow, die Grafikfähigkeiten dieser Traum-Multimedia-Maschine, und da reden wir jetzt von 586, ne? Da war das schon State of the Art, das bietet sich ja dazu an, dass man jetzt cineastisch inszenierte Spiele macht. Und weil Lizenzen teuer sind und das ein bisschen knifflig ist, die sich zu besorgen, war das Konzept der Firma, dass man sich jeweils ein Genre als Vorlage nimmt und da vielleicht so eins, zwei konkrete Vorbilder sogar hat, aber die nicht immer deutlich im Handbuch dann erwähnte, weil die Anwälte, und man kennt das ja. Und bei CinemaWare ging es los mit einem Grafik-Staunspiel aus dem Jahr 1986, Defender of the Crown, und da waren die Ritterfilme, vor allen Dingen Ivanhoe aus den 50er Jahren, so ein bisschen die Vorlage, ganz tolle Bilder, die hat der seinerzeit sehr angesagte Computerkünstler Jim Sachs gemalt. Also audiovisuell ein ganz fantastisches Spiel, sehr beeindruckend, tolle Atmosphäre. Man hat so ein bisschen in Risiko-Leitmanier quasi so England Provinz für Provinz erobert. Es gab kleine Action-Sequenzen. Allerdings stand das Spieldesign nicht so ganz in einem guten Verhältnis zum Grafikaufwand. Das war ein bisschen dünn und läppisch. Aber CinemaWare hat weitergemacht. Es gab eine Hommage so an die Science-Fiction-Serials in Form von Rocket Ranger. Es gab ein Sindbad-Spiel. Es gab King of Chicago, so eine Gangstergeschichte. Es gab sogar irgendwann ein offizielles Spiel, The Three Stooges. Aber so als der beste Titel von CinemaWare gilt eben jenes Spiel, das 1989 gegen Jahresende rauskam. It Came from the Desert, das war wieder eine Hommage, aber da gibt es ein sehr offensichtliches Vorbild. Die Hauptinspirationsquelle, die auch der kreative Kopf, der Designer des Spiels, immer wieder auch in Interviews genannt hat.
Ja, ganz stark orientiert sich It Came from the Desert an einem Film aus dem Jahr 1954, der im Englischen den wunderschönen Titel Them trägt, mit Ausrufezeichen natürlich. Und im Deutschen heißt er Formicula, ohne Ausrufezeichen. Ein schöner Science-Fiction-Klassiker über gigantische Ameisen. Es ist nicht nur auf diesen Film beschränkt. Es sind auch andere Filme, die in diesem Genre und rund um Them entstanden sind. Aber all das führe ich später vielleicht genauer aus. Bleiben wir mal beim Spiel, was es nun damit genau auf sich hat und was man da machen muss.
Ja, und der David Reardon, das ist der Designer und Director, das ist auch ein ganz witziger Typ. Der war so ein bisschen Pionier in dieser Welt der interaktiven Filme, wenn man so will. Der war in den frühen 80ern mal eine Zeit lang bei Lucasfilm beschäftigt, als man sich da begann, für interaktive Filme oder Medien zu interessieren. Das war also kurz bevor Lucasfilm Games überhaupt gegründet worden ist. Reardon war dann bei Atari, wo man mit Laserdisc-Geräten experimentiert hat und was man da halt für Spiele machen kann. Viele kennen vielleicht noch Dragon's Lair, das war so eine kurzzeitige Welle, aber die Geräte waren halt ein bisschen fehleranfällig und die Interaktion der Spiele sehr beschränkt. Auf jeden Fall hat dieser Mensch dann eines Tages Defender of the Crown vorgeführt bekommen auf dem Amiga. Und was hat der Dave Reardon gemacht? Er hat also so eine Art Fanbrief geschrieben an Bob Chapek bei CinemaWare, wo er so ein bisschen erklärt hat, wo er herkommt und meinte, oh toll, das ist so was, was in meinem Kopf so eigentlich auch immer war und was ihr da gemacht habt und Respekt und überhaupt. Reardon wurde eingeladen, es gab ein letztes Gespräch, man verstand sich sofort. Und Jacob sicher auch von dem Background von Reardon beeindruckt, meinte nur, naja, jetzt mal rein theoretisch, wenn er jetzt so ein Spiel machen könnte, was für ein Genre würde ihm da vorschweben? Und die Antwort war sofort ein Big Bug. Ist das der Fachbegriff für das Genre? So ein Riesenviecher, Krabbelfiecher-Film. Oder wie sagen die Kenner?
Ja, Big Bug, also ne, großer Käfer, so nennt man es mitunter, aber im Prinzip fallen die einfach unter den Überbegriff Creature Horror oder Monster Movie, manchmal bei uns Tierhorror auch genannt. Also das umfasst ja mehr Tiere als nur jetzt die Käfer, sondern da gibt es ja von Fröschen über gigantische Grashüpfer und was nicht noch alles, so ziemlich alles, was da kreucht und fleucht.
Also Reardon hat das auch in Interviews erzählt, wie er also auch als Kind dann das erste Mal im Fernsehen diesen Film Them alias Formicula gesehen hat und wie ihn das beeindruckt hat und sowas in die Richtung und halt auch nicht so todernst. Und ja, herausgekommen ist dann eben dieses Spiel, weil Jacob hat dann gesagt, Mann, das ist das eine Genre, an das wir noch nicht gedacht hatten, macht total Sinn für ein Computerspiel, machen. Und so ging es dann los. Also war natürlich ein ganzes Team damit beschäftigt. Der Hauptprogrammierer war der Randy Platt, sollte auch erwähnt werden. Was ganz interessant ist, ist, dass der Reardon, der hat so Erzählhilfsmittel bei der Vorbereitung aus dem Filmbereich in die Produktion eingebracht.
Er hat tatsächlich mit Storyboards gearbeitet und er hat sich tatsächlich hingesetzt und sozusagen die Story erst einmal geschrieben, also die Abläufe, was führt zu was, um den Plot zu erstellen und dann im Nachhinein die Spielelemente da drin zu lokalisieren. Was sind dann die Teile, die du überhaupt spielst und steuerst und beeinflussen kannst? Und über die Storyboards hat er dann auch mit den Grafikern kommuniziert. Beim Storyboard, beim Film hast du ja diese Zeichnungen, mit denen du Szenen auflöst. Welche Kameraposition verwendest du für welche Szene? Wie wird dann dies und das erzählt? Wohin schneidest du? Das kannst du theoretisch mit dem ganzen Film machen. Das ist besonders wichtig, wenn du Spezialeffekte machst, weil dann ja jeder Beteiligte wissen muss, was genau gefilmt wird. Es gibt natürlich auch Filme, die entstehen komplett ohne Storyboard oder nur bei wichtigen Szenen wird gestoryboardet. Aber es ist immer ein Mittel, um zu kommunizieren, das ist das, was wir drehen wollen. Hier eine Nahaufnahme, dann gehen wir auf die Totale von der Stadt und dann kommt da von links der ins Bild rein und so weiter und so fort. Das hat er mit der Story gemacht und hat das dann den Grafikern gegeben, die dann die Amiga-Grafiken daraus gebastelt haben, die eben zu den damaligen technischen Möglichkeiten gepasst haben.
Und er hat noch ein anderes Element eingeführt, das man aus Filmen natürlich kennt und bei Spielen gerne vernachlässigt wird, das aber hier für ein ganz besonderes, interessantes Spielgefühl sorgt, nämlich der Zeitdruck. Jede, ich glaube, etwa eine Sekunde Echtzeit ist eine Minute im Spiel. Wenn du also auch von Schauplatz zu Schauplatz reist, vergeht entsprechend Reisezeit. Und das ist alles relativ wichtig und interessant, weil im Prinzip ist es ein nicht-lineares Adventure-Light, angereichert mit allerlei Action-Sequenzen.
Ja, und Schauplatz ist diese Stadt, die du erwähnst. Das ist eine Kleinstadt, die irgendwo in der Wüste quasi angesiedelt ist. Ja, man hat sich das wirklich so als Windskaff vorzustellen. Da gibt es so eine Straßenkreuzung in dem Ort und da ist die Polizeistation, da ist der Bürgermeister, da ist eine lokale Zeitung und ein lokales Radio. Es gibt tatsächlich eine Universität, weil man in der Wüste natürlich forscht mit Ameisen oder Atombomben oder was auch immer. Und es gibt dann die Minen drumherum, ja. Es ist aber eine sehr karge Gegend, eine sehr einsame Gegend. Und es wird auch relativ gleich am Anfang gesagt, dass die Straßen nach außen leider kaputt gegangen sind. Man kann also den Ort auch nicht evakuieren.
Die Geschichte ist natürlich die, dass die Bedrohung lauert draußen in der Wüste. Das ist ganz klar. Wir sind eben ein Geologe, der, wie vorhin überzeugend von Christian nachgespielt, eines schönen Morgens Besuch bekommt von einem örtlichen, ich weiß nicht, was macht ihr beruflich? Der Mann mit dem Bart und dem Esel, schwer zu sagen. Vagabund? Nein.
Farmer?
Ja, sieht wie ein Farmer aus. So eine Art Goldgräber halt, der diese Proben abgibt, die sollte man auch dann als eine der ersten Aktionen zur Analyse einschicken lassen. Wenn man das nicht tut, sondern die anfasst, dann brennt erstmal gleich das Zimmer und das Feuerlösch-Minigame kann beginnen. Also von Anfang an gibt es eine Menge interessanter Entscheidungen. Es geht darum, auch manchmal, wann man an welchem Ort ist. Und so ist, sage ich mal, jeder Spielversuch doch immer wieder ein bisschen anders. Denn wie schon im Handbuch erklärt wird, haben wir nur 15 Spieltage, bevor die ganz große Ameiseninvasion dann den Ortskern heimsucht. Und deswegen ist das so quasi in zwei Phasen aufgeteilt. Zunächst müssen wir vier Beweise sammeln, um dann den Bürgermeister zu überzeugen, dass das hier ernst ist mit der Bedrohung. Und ab dann können wir dann bei der Polizei auch ein bisschen so Truppen absetzen und bei den Ameisenbrennpunkten sozusagen dann noch ein paar Soldaten platzieren. Ja, und das Ganze spielt im Juli 1951, hat also entsprechendes Ambiente und Charme und schrullige Charaktere und Halbstarke, die mal beim Autokino zur Messerstecherei sich verabreden wollen und was so dazugehört. Ja, es ist so ein wahnsinniges Sammelsurium. Ich glaube, wir kriegen gar nicht alle Minigames aufgezählt. Ein wesentlicher Reiz ist eben diese Erkundung der Stadt, dass man seinen Tag sich so ein bisschen plant. Es gibt verschiedene Wege, wie man an diese Beweise kommen kann. Also es kann sich allein lohnen, dass man so morgens so 8, 9 Uhr auch dann zu Hause ist. Vielleicht klopft da jemand an die Tür und gibt einem nochmal was ab. Und konkret brauchen wir eine Ameisenprobe, also so ein Stückchen Ameise. Das ist in der Regel nach einem Kampf, kommen wir gleich noch drauf, bleibt da was übrig. Dann eine gute Menge Ameisensäure, einen Ameisenpfötchenabdruck und auch knifflig eine Geräuschaufnahme. Da habe ich zum Beispiel gelesen, dass man die an einem gewissen Zeitpunkt bei der Polizei abholen kann. Ich habe es auf die harte Tour gemacht. Nämlich ab einem gewissen Tag im Spiel sagt der Typ am Flughafen, oh, ich habe meine Maschine jetzt mit Aufnahmerekordern versehen. Und dann, eine der vielen Action-Sequenzen, fliegst du halt so lange über die Karte, bis da die Ameisen sind, kannst nicht nur per Knopfdruck ein bisschen Insektenvernichtungsmittel, Gase dann von dir geben, um die zu dezimieren, sondern dann werden auch automatisch diese sehr markanten, schrillen, keine Ahnung, Antennen oder was es ist, Geräusche von den Ameisen aufgezeichnet. Also da gibt es schon einiges zum Knobeln und Auszuprobieren. Aber die eine Action-Sequenz, die wir unbedingt erwähnen müssen, ist eben das, was damals alle geplättet hat, kommt auch recht früh im Spiel. Wirklich, Amiga lässt die Grafik, Muskeln spielen. Ein Ego-Shooter-Pionier. Oder wie ist denn Christian gegen die Killerameise in der Regel ausgegangen?
Also eine habe ich tatsächlich platt gemacht, aber meistens kommt dann diese schöne Animation, wo der große Schatten dann über die Spielfigur kommt, wo man also die Ego-Perspektive verlässt. Weil der Revolver ist leer geschossen und die Ameise ist leider noch nicht niedergegangen. Und dann ist Sense. Und da kommen wir auch zu einer Besonderheit vom Spiel vielleicht. Man kann nämlich nicht sterben. Was immer einem passiert, also ob einen da jetzt Ameisen angreifen oder ob man bei der Messerstecherei platt gemacht wird oder einen Autounfall hat oder sonst irgendwas, man landet immer nur im örtlichen Krankenhaus. Da ist eine sehr adrette Schwester, die ist aber auch sehr streng. Die sagt, man muss dann einen Tag oder manchmal sogar zwei dort bleiben. Und das heißt natürlich, man verliert irrsinnig viel Zeit. Man kann noch in der Actionsequenz versuchen zu fliehen aus dem Krankenhaus. Das habe ich leider nie geschafft. Die haben dort sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen. Ich wünschte mir, sie hätten die gleichen Sicherheitsmaßnahmen, was Kropfzeug in ihren Minen angeht. Aber nein, ich habe da immer sehr viel Zeit verloren im Krankenhaus.
Es ist auch nicht ganz leicht, da die Ameise auszuschalten. Du kriegst zwar früh die Hinweise, der Dr. Welz heißt auch noch, der Wissenschaftler, der gibt auch gerne Tipps und sagt ja schon sehr früh, auf die Antennen zielen. Das ist ja auch 1:1 aus dem 50er-Jahre-Film Fremd. Das ist aber nicht ganz so leicht, denn Man denkt erst moderne Shooter gewohnt. Ah ja, also da, wo ich hinziele, da schlägt die Kugel ein. Aber nein, also es ist so ein bisschen ungefährer und du musst dann anhand der Fehlschüsse dann justieren. Also, oh, jetzt ist die Kugel dahin gegangen, jetzt nichts und links. Die Ameise bewegt sich aber auch dummerweise. Die ist also recht rührig und du hast dann noch so eine, in der Nahaufnahme noch eine zweite Chance. Also wenn der erste Fühler vielleicht weg ist und dann hast du noch eine Chance, vielleicht den zweiten auch noch und dann kippt sie um. Ansonsten Krankenhaus oder Spielstandladen, wenn man skrupellos ist. Und wenn die Ameise dann gelegt ist, folgt dann eine weitere Actionsequenz in der Regel. Und jetzt sehen wir das alles so ein bisschen aus der Vogelperspektive, so von weiter weg. Und da ist also unser Held so 2,5 Pixel groß so ungefähr. Und drumherum sind die Ameisen, die auf ihn zulaufen. Und dann können wir versuchen, einfach wegzurennen oder besser durch gezielte Granatenwürfe die Ameisen so weit zu dezimieren, dass sie das Weite suchen.
Ja, auch das ist mir ein paar Mal gelungen. Vor allen Dingen, als ich dann Unterstützung durch einen Panzer hatte. Aber ich habe es auch solo ein paar Mal geschafft, dass die Ameisen dann irgendwann flüchten vor mir.
Ja, also ein Spiel, bei dem es viel zu entdecken, viel zu ausprobieren gibt, wo man sicher nicht beim ersten Mal Erfolg haben wird. Und man fängt halt immer wieder an, hat dann einen etwas anderen Ablauf, hat ein bisschen was dazugelernt. Und so hat das doch einen ganz beachtlichen Wiederspielwert. Natürlich, Geduld war damals schon sehr gefragt. Das lief ja alles von Diskette, nicht etwa eine Diskette, nicht zwei, nein, drei Disketten. Das war so ein neuer Cinema-Rekord, also ungeahnte Mengen an Daten. Und das war dann noch die abgespeckte Version, weil Reardon hatte eigentlich gedacht, naja, so 9 verschiedene Szenarien würde er gerne unterbringen, dann auch mit anderen Viechern, nicht nur mit Ameisen. Und dann hat mal die Programmierabteilung ihn darauf hingewiesen, dass das nicht so ganz leicht sein wird. Die Idee wurde so ein bisschen aufgegriffen dann bei Endheads. Das war die Erweiterungsdiskette, das ist auch noch ein ungewöhnliches Konzept zu der Zeit, die 1990 rauskam und in den vertrauten Schauplätzen eine neue Geschichte abgespielt hat. Und vielleicht der Vollständigkeit halber noch, ich kenne sie aber selbst nicht, die CD-Version für die TurboGrafx-Konsole, in Japan auch bekannt als PC Engine, ein relativ exotisches Gerät, das in Deutschland nie offiziell so richtig vertrieben worden ist. Jedenfalls hat CinemaWare eine Version gemacht 1992, wo dann auch Filmszenen gedreht worden sind. Das war schon beachtlich für die Zeit. Allerdings war das noch eine 8-Bit-CPU-Hardware. Das CD-Laufwerk war nicht das schnellste. Sie mussten spielerisch das Ganze abspecken und auch die Videoqualität, sage ich mal, hat sich nicht so gut gehalten wie die Original-Amiga-Gemälde, wenn man das sich aus heutiger Sicht anguckt. Aber sag mal, dir wird sicher schon ganz kribbelig zumute, nicht nur wegen der Ameisen. Wir müssen mal über den einen oder anderen Film reden.
Ja, wir haben ja jetzt eine massive Exkursion in die Filmgeschichte vor uns, ne? Mit ganz vielen Tieren und anderen Wesen. Ja, dieses kleine Mädchen stammt nicht aus der Verfilmung von It Came From The Desert, sondern aus dem Film Them, den wir ja schon erwähnt haben und zu dem wir jetzt zunächst einmal blicken müssen, um dieses Geflecht von Einflüssen ein bisschen entwirren zu können. Er ist gewissermaßen ein sehr sinnbildlicher Film für diese Zeit und er ist ein sehr ungewöhnlicher Film für die Zeit. Er hat die Oscar-Nominierung damals für die besten visuellen Effekte gekriegt und das zeigt dir schon, dass er sehr heraussticht aus all den anderen Monster-Movies, die zu der Zeit produziert wurden oder sehr vielen von denen. Die 50er waren so eine Zeit, in der ganz, ganz viele solche Monster-Movies plötzlich die Leinwand erblickt haben. Und das war eigentlich die Domäne von Independent-Produzenten, die für sehr, sehr, sehr geringes Budget aufregende Monster und schreckliche Wesen auf die Leinwand bringen konnten. Allein die Titel, wenn man liest, das sind The Beast with a Million Eyes und Monster from the Ocean Floor und Robot Monster und Huch, Schreck, I Married a Monster from Outer Space.
Das ist so quasi wie Kramer gegen Kramer, wenn man so will.
Nur mit dem Außerirdischen.
Ja, genau.
Also eine Frau stellt fest, dass irgendwie ihr Mann nicht mehr derselbe ist. Er ist so zurückgezogen und
Das ist doch ein ganz normales Beziehungsproblem. Kommt ja jeden Tag vor.
Ja, bis er dann den Hund umbringt.
Oh, das ist weniger nett.
Es gibt da verschiedenste Arten von Wesen. Es ist manchmal eine außerirdische Bedrohung. Es sind manchmal Monster, die aus dem Ozean kommen. Und es sind manchmal mutierte Monster. Sehr populär natürlich Wesen, die irgendwie durch Atomexplosionen oder nukleare Strahlung mutiert sind. So auch bei Them. Da ist es ein Atombombentest, der dafür sorgt, dass die Ameisen in der Umgebung alle gigantische Größe erlangen. Ich habe schon gesagt, viele von den Filmen waren recht günstig, wenn man sich sowas wie Robot Monster anschaut, wo ein außerirdischer Roboter mit dem Auftrag kommt, die Menschheit zu erledigen. Das ist ein Mann in einem Gorilla-Kostüm und der hat so einen Taucherhelm auf mit zwei Antennen dran. Das ist eher so, wie man sich die visuellen Effekte in den meisten von den Filmen vorzustellen hat. Ja, wenn es da gigantische, schleimige Würmer gibt, dann sind das Stuntmänner, die in so komischen Säcken am Boden liegen und sich schlängeln. Man sieht sehr häufig Reißverschlüsse, man sieht Sicherheitsnadeln am Kostüm. Es gibt einen Film, wo das Monster immer nur rückwärts aus der Szenerie geht, weil das Kostüm hinten kaputt war und man das nicht sehen sollte.
Aber da war ja Them die reinste Big-Budget-Produktion. Und wer heute über die Riesenameisen in diesem Film lächelt, dem kann ich versichern. Ich glaube, ich habe damals die deutsche TV-Erstausstrahlung gesehen. Da muss ich so 9 Jahre alt gewesen sein. Nach den damaligen Maßstäben war das sehr überzeugend. Also die Oscar-Nominierung hat sich der wirklich verdient.
Es ist ein sehr schöner und sehr effektiver Film. Ich finde vor allen Dingen den Anfang sehr spannend. Das fängt so mit einem kleinen Mädchen an, das haben wir gerade gehört. Ne? Die ist so im Schockzustand und man weiß nicht genau, was passiert ist. Es wird eine Leiche gefunden und dann an irgendeiner Stelle, da riecht sie dann so eine Ameisensäure und erwacht aus dieser Schockstarre und ruft eben dieses Them, Them und dann kommen schon die gigantischen Ameisen. Und ganz viel von dem, was wir da sehen, das wird einem dann vertraut vorkommen, wenn man vorher It Came From The Desert gespielt hat. Ja? Also von, wie gesagt, diese Elemente, dass man die Fühler von den Ameisen erledigen muss, bis hin dann zu der Tatsache, dass irgendwann das Militär eingreifen muss und auch andere Kleinigkeiten, Bibelzitate, die dann verwendet werden und. Es fängt also diese Stimmung sehr, sehr gut ein. Der Film ist inszeniert von Gordon Douglas und der war auch tatsächlich so einer der Vorzeigeregisseure bei Warner Brothers. Das ist einer, der, wie viele Regisseure zu der Zeit, in ganz, ganz vielen Genres zu Hause waren. Der hat Western gemacht, der hat Musicals gemacht, Biopics und Dramen und eben einen Monsterfilm wie Them. Der war ein sehr rühriger Mensch und da merkt man eben, dass da auch schon ein großes Interesse dran war, dass man sozusagen einen anständigen Film oder einen gescheit produzierten Film mit dieser Ameisenbedrohung macht. Es gab natürlich auch andere zu der Zeit. Jack Arnold war ein Filmemacher, der da sehr aktiv war. Der hat einen Film gemacht mit dem Titel It Came From Outer Space. Und da klingelt natürlich auch was, wenn man It Came From The Desert sich anhört. Dieses Motiv bei It Came From The Desert, dass da am Anfang der Meteor niedergeht zum Beispiel. Bei It Came From Outer Space glaubt man am Anfang, dass es so einen Meteoriteneinschlag gibt. Und es entpuppt sich dann als Raumschiff, was dort eine Bruchlandung hingelegt hat. Es gibt diesen Film The Blob, Schrecken ohne Namen bei uns mit einem ganz jungen Steve McQueen. Da ist es auch ein Meteorit, der niedergeht. Da ist es ein tatsächlicher und aus dem kommt dann so eine Alien-Amöbe raus. Da gibt es also ganz, ganz viele Filme, die dann so im Kollektiv gewissermaßen ihre Spuren bei It Came From The Desert hinterlassen haben. Und was die Filme so durch die Bank auch auszeichnet, ist, sie greifen die Ängste und die Themen der 50er Jahre auf so eine, sage ich mal, recht einfache, aber trotzdem verklausulierte Form auf. Ja. Das ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Atombomben, die ersten sind niedergegangen. Es gibt Atombombentests und man merkt, da gibt es was, was eine ganz große Macht hat. Und gleichzeitig versteht man es noch nicht so richtig oder hat Ängste davor. Deswegen spielt die Atombombe in ganz, ganz vielen von diesen Filmen eine Rolle. Nicht nur bei Them, sondern zum Beispiel auch Panik in New York, The Beast from 20,000 Fathoms. Da gibt es dann einen großen Dinosaurier, der nach dem Atombombentest kommt. Das Militär ist sehr positiv besetzt in all diesen Geschichten. Ja, das Militär ist meistens das, was man dann irgendwann ruft und was für Ordnung sorgt. So auch bei Them und so natürlich auch bei It Came From The Desert. Das ist gut, wenn das Militär an deiner Seite steht. Die Wissenschaftler dagegen, das ist ein bisschen zwiespältiger, weil das sind ja die, die die Atombombe erfunden haben letzten Endes. Ne? in den ersten Filmen, und das ist schon Anfang der 50er, da ist das noch etwas positiver dargestellt, aber sie haben dann oft so einen Mad Scientist-Touch. Ja? Das sind die, die nicht so ganz vertrauenswürdig sind oder die da irgendwas erfunden haben, was die Menschheit nicht im Griff hat. Anderes Thema, was auch immer mit drin ist, ist der Kalte Krieg, Amerika gegen Russland, der Kommunismus, diese Bedrohung oder Unterwanderung, ja, das Monster from Outer Space, dieser Ehemann, der ist natürlich vom Kommunismus unterwandert, nicht von einem Alien, wie es im Film behauptet wird. Und auch da passen diese Ameisen rein, weil natürlich dieser unterirdische Ameisenstaat, wo eine Königin dann sozusagen dieses ganze willenlose Volk lenkt, die zur Bedrohung für die amerikanische Kleinstadt werden. Auch das ist natürlich ein Bild für diese Angst des Kalten Krieges letzten Endes. Alle diese Bilder spielen dann in It Came from the Desert rein. Und der Film, der dann zu It Came from the Desert viele, viele Jahre später entstanden ist, greift davon nicht wahnsinnig viel auf.
Beers, bikes, women. Today's gonna be unforgettable. And I'm running.
Lucas, where are you?
We're trapped by this giant ant.
Trapped by a what?
A giant freaking ant.
The subjects require ethanol.
Ethanol?
Der Film ist 2017 herausgekommen. Das ist ein finnischer Regisseur, Marko Mäkiläksö, der mit Musikvideos bekannt wurde für viele finnische Musiker. Uni Klubi, eine Alternative-Rock-Band oder ein Teen-Pop-Sänger namens Robin. Manches davon auch preisgekrönt. Er hat auch viel fürs Fernsehen gemacht. Er hat dann so einen Action-Horror-Streifen namens War of the Dead 2011 gemacht. Er hat für den Sci-Fi-Channel einen Yeti-Film gemacht. Yeti, das Geheimnis des Glacier Peak. Im Englischen Deadly Descent, The Abominable Snowman. Das ist mit Highlander Adrian Paul gedreht. Und er hätte auch für Asylum einen Film drehen sollen. Und wer Asylum nicht kennt, Asylum haben ganz viel von diesen Monsterfilmen aufgegriffen, die in den 50ern populär waren und dann über die Jahre natürlich weitergingen, auch diese Tierhorrorfilme. Aber Asylum machen das auf eine Weise, die sozusagen bewusst schnodderig gehalten sind, die bewusst schnell runtergekurbelt sind und sich gar nicht die Mühe machen, einen spannenden Film sozusagen zu erzählen, sondern so als, ich mag das Wort nicht, aber gewollten Trash letzten Endes inszenieren. Asylum ist da auch nicht die einzige Firma. Also er hätte den Film Mega Shark versus Colossus für die drehen sollen. Das hat dann letzten Endes aber der Sohnemann von Fred Olen Ray gemacht. Und Asylum sind auch nicht die einzigen. Es gibt zig solche Billig-Tierhorrorfilme dann in den 2000ern. Birdemic, Piranha Conda und Camel Spiders und Arachnoquake und ich weiß nicht, was alles.
Oh, ich dachte, das sind ernsthafte Tierdokumentationen, die da präsentiert werden.
Vom National Geographic produziert, genau. Oder?
Wo ist Heinz Sielmann, wenn man ihn braucht?
Das ist also eher die Tradition, in der sich ein Film wie It Came from the Desert verortet. Da geht es um zwei Motocross-Fahrer, Brian und Lucas, das sind Freunde, die fahren in die Wüste raus, wo so ein Treffen von Motocross-Fahrern stattfindet. Da wird viel gefeiert, viel getrunken und man erwartet den Auftritt von so einem großen Star von Actionfilmen, der Eradicator-Hauptdarsteller. Es gibt dann noch ein Mädchen, unser Hauptdarsteller ist natürlich ganz verliebt und ist aber zu unsicher und weiß nicht, ob die an ihm interessiert ist. Und dann finden sie eben ein unterirdisches Geheimlabor. Dort wurden Experimente gemacht und dabei entstanden Riesenameisen, die leider auch sehr hungrig sind. Die kommen also in dem Fall hier nicht durch Atombomben, sondern durch Genmanipulationen. Ein bisschen spielt der Film darauf an, noch auf diese Vergangenheit aus den 50ern und diesen It Came from the Desert Einfluss mit diesem Lehrfilm, den du an einer Stelle siehst. Wenn sie in das Labor gehen, siehst du diesen schwarz-weiß Lehrfilm, wo dir beigebracht wird, wie du im Falle einer Ameisenattacke zu handeln hast.
Duck and cover may work in most cases, but we recommend run and evade.
Duck and cover war die Strategie, die man damals tatsächlich in den Schulen den Kindern beigebracht hat in den 50ern. Wenn die Atombombe fällt, ja, dann unter den Tisch und ducken und dann übersteht man das schon irgendwie. It Came from the Desert, der Lehrfilm, empfiehlt also einem dann eher weglaufen und ausweichen.
Ja, es ist schon sehr anders vom Setting her. Es spielt auch so quasi in der Gegenwart, also alles sehr modern, die Teenager. Im Original habe ich auch relativ wenig Motorräder gesehen. Und so hier und da bemühen sie sich dann aber dann doch mit so Anspielungen. Also es geht ja auch los mit dem Zitat vom Spielintro. Ich glaube, später im Film, dann gibt es auch mal Krach, wo man eigentlich sich davonschleichen will, weil die Ameise lauert. Und das ist dann als Klingelton, wird dann was von der Amiga-Musik gespielt. Es gibt also immer wieder so eingestreute Anspielungen, die aber vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt wirken, ne?
Ja, das hat auch einen Grund. Es wird ja auch die Stadt zum Beispiel Lizard Breath erwähnt, ne, die tatsächlich in It Came From The Desert die Hauptrolle spielt. Und hier wird das einmal eingestreut.
Aber man sieht sie nicht im Film. Große Enttäuschung, ne? Genau. Es ist also wirklich meist draußen in der Wüste.
Das hat folgenden Grund. Der Film begann als eigenständiger Film. Der Mackie Laxo wollte eine Mischung machen aus einer Motocross-Action-Komödie, die in der Wüste spielt. Und dann kommen große Spinnen und das Ganze hat dann so einen 80er-Vibe. Moment, Spinnen? Keine Ameisen? Jawohl, Spinnen. Er hat das so in die Richtung gedacht wie der Film Eight-Legged Freaks. Bei uns hieß der A Rack Attack. Das ist der mit David Arquette aus den frühen 2000ern. Auch so ein, ne, große Spinnen und alles sehr ironisch, wie die da angreifen. Er wollte dem Ganzen dann den Titel geben, It Came From The Desert, weil er das Spiel cool fand, aber nicht, weil da sonst irgendein Zusammenhang bestünde. Und sie haben auch ein Drehbuch geschrieben und dann haben sie bei CinemaWare angerufen und wollten dann aushandeln, dass sie sich die Rechte am Titel kaufen. Und CinemaWare waren recht begeistert und wollten dann gleich, dass sie eine Adaption des Spiels doch machen könnten. Also haben sie das Drehbuch überarbeitet, haben dann also Ameisen draus gemacht und haben dann das Ding verknüpft mit It Came From The Desert. Aber das Konzept, was sie sich überlegt haben, ist, dass es dann so eine Art Sequel zu dem Spiel wäre. Dass also die Ereignisse vom Spiel damals passiert seien und das, was wir im Film sehen, ist das, was heute passiert. Das geht sich natürlich nicht ganz aus, ne? Weil beim einen mutieren die Ameisen und dann 50 Jahre später ist nicht die Welt etwa überlaufen davon, sondern in irgendeinem Geheimlabor werden diese Viecher dann herangezüchtet. Nun ja, also deswegen wird der Film dann manchmal auch als Hommage eher verkauft und weniger als Verfilmung.
Es ist heute ja die große Hommage-Sondersendung, weil das Spiel ist eine Hommage an den alten Film und der neue Film eine Hommage an das Spiel. Ja, und wenn du sagst, CinemaWare hat ihnen die Rechte gegeben, das war allerdings nicht mehr das alte CinemaWare, denn die sind bereits 91 pleite gegangen. Aber wie das sehr oft so ist, dann liegen halt noch alle möglichen Copyrights und Namensrechte rum und die hat dann jemand 2000, glaube ich, gekauft, dann wurde das Label für einige Jahre wieder reaktiviert, aber das hatte jetzt mit dem Originalstudio dann nicht mehr so viel zu tun. Es war halt Rechteinhaber und ich glaube, da gibt es immer wieder auch mal Versuche, mit der Marke CinemaWare was zu machen.
Ja, bevor wir uns das jetzt genauer anschauen, wie gelungen dann manche Adaptionen sind und wie genau dann was aufgegriffen wurde, erlaube ich mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Es gibt in meinem anderen Podcast, dem Lichtspielplatz, eine Folge, wo wir uns die Monster-Movies der 50er und 60er sehr genau anschauen. Das ist die Folge Nummer 48. Und mit dabei ist sogar ein Interview, und zwar mit dem damals 98-jährigen Bird Eye Gordon. Bird Eye Gordon war auch ein Regisseur, der sehr viele von diesen Filmen gemacht hat. Also alles, was groß werden konnte, hat er groß gemacht. Nicht nur Menschen, er hat Spinnen, er hat Grashüpfer, er hat Katzen, er hat Enten. Er hat wirklich alles groß werden lassen. Auch Ameisen gibt es bei ihm, aber dann erst 1977, Empire of the Ants. Mittlerweile ist er leider verstorben, er ist 100 geworden. Da ist er 98 und erzählt uns ein bisschen was von den Anfängen seiner Karriere. Aber jetzt kümmern wir uns mal näher um die Monster, die aus der Wüste kamen.
Ach, It Came From The Desert, das Spiel. Ich war ja schon damals in der Wüste. Ich hatte schon 89, 90 ein Amiga. Wir hatten es in der Powerplay getestet. Ich habe es aber seitdem nicht mehr gespielt gehabt. Und oft ist es ja so, wenn man dann zu den alten Spielen zurückkehrt, dann schluckt man so ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt fast angenehm überrascht, weil das hat doch für seine Zeit ein paar ungewöhnliche Dinge probiert. Und die ganze Atmosphäre, die Grafik, die Stimmung. Und ich mag halt einfach, dass es, wie du schon vorhin gesagt hast, nicht so ein typisches Game-Over-Spiel ist. sondern dass man, naja, und dann wieder Krankenhaus und so ein bisschen immer wieder improvisiert und so Sachen entdecken kann. Das hat so einen ganz entspannten Flow. Wie ist es dir denn ergangen? Für dich war es ja, glaube ich, die Erstbegegnung.
Ja, das stimmt. Ich habe es damals nicht gespielt. Also von Entspannung kann jetzt keine Rede sein, weil das Zeitlimit ist brutal und der Mann hat ja dann dauernd Schlafmangel, wenn man sich dann zu lange irgendwo in der Gegend
rumtreibt. Ganz wichtiges, realistisches Element, mindestens 7 Stunden Schlaf.
Also das hat sich dann einfach so echt angefühlt. Da war ich dann sofort gestresst irgendwie, dass ich nicht meinen Schlaf abkriege.
Aber es macht ja auch alles Sinn in der Spielwelt, weil ja die Geschäfte oder auch die Uni, die haben ja nicht rund um die Uhr offen. Also von daher, und viel mehr Nachtleben ist ja auch nicht, es sei denn, du willst eine Messerstecherei im Autokino erleben, aber dann gönnt man sich halt seine Ruhezeit.
Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu meinem echten Leben war ich dann in dem Spiel auch schon oft um 9 oder um 10 im Bett, weil ich mir dachte, ich will morgen dann gleich durchstarten und habe dann festgestellt, der Bürgermeister arbeitet erst ab 10 oder so, wo ich hin will. Es ist ja spannend, das alles rauszukriegen. Also das ist ein Spiel, was viel Spaß macht, wenn man eigentlich erstmal noch gar nichts weiß und sich so ein bisschen erst einmal diese Welt erkundet und wie die funktioniert und was dann wo passiert und so. Die Stimmung, finde ich, ist sehr cool, die da rüberkommt. Also man kriegt sehr schnell ein Gespür für diese Stadt und für die Protagonisten, die da rumlaufen, die ja auch auf einen reagieren irgendwie und mit einem reden. Ich muss allerdings sagen, sollte Salzburg irgendwann mal von gigantischen Ameisen angegriffen werden, sollte sich die Stadt lieber nicht auf mich verlassen, was die Verteidigung angeht. Das kleine Kaff Lizard Breath is no more, wie es so schön heißt. Ja. Ich bin hemmungslos überrannt worden, natürlich. Also mir ist gleich am Anfang natürlich die Hütte abgebrannt. Du hast das erzählt, wenn man den Meteoriten kriegt. Ja. Und ich wollte mir das mal genauer anschauen, wie man das halt so macht als erfahrener Adventure-Spieler. Und plötzlich schießen da Flammen empor und mein Assistent kippt um. Und mit dem Feuerlöscher konnte ich auch irgendwie nicht so richtig umgehen. Und dann brennen die Vorhänge und ich dachte mir, das wird wohl heute nichts mehr und schon lag ich prompt am ersten Tag im Krankenhaus, weil man stirbt ja nicht, sondern kriegt dann eine Rauchvergiftung und muss sich einen Tag lang ausruhen.
Wieder was dazugelernt und also man kann ja auch jetzt nicht zum Topflappen greifen. Es ist jetzt kein richtiges Adventure, wo man Objekte benutzen kann. Es ist mehr so ein Ausprobier-Multiple-Choice-Adventure-Light.
Genau, also der Adventure-Teil besteht ja darin, dass man dann zu einem richtigen Zeitpunkt an einem richtigen Ort ist und dann eben die richtigen Selektionen vielleicht auch trifft. Also man hört dann von jemandem, wenn man mit wem redet, der sagt dann, ja, bei der Farm vom so und so, da ist irgendwas Ungewöhnliches gesichtet worden und dann fährt man halt da mal hin und prompt steht dann vielleicht auch eine Ameise vor einem, aber vielleicht ist eben auch der, der einem dann sagt, ja, er hat das und das gefunden und dann kann man den Fußabdruck zum Beispiel nehmen und dann ins Labor von der Universität bringen, wo dann der nette Professor, ist übrigens ein sehr vertrauenswürdiger Wissenschaftler, das dann anschaut und dann am nächsten Tag einem auch gleich erklärt, eben ja, von einer großen Ameise und da müssen wir jetzt sofort was tun. Nur der Bürgermeister ist nicht so schnell zu überzeugen.
Das ist ja alles sehr nett und humorvoll und so ein bisschen schrullig und drollig, aber erkennst du trotzdem so ein bisschen den Geist der Vorlage, weil Them, der 1954-Film, da war ja sehr ernsthaft, ne?
Ja, es ist eine sehr liebevolle Hommage, weil sie natürlich ein Augenzwinkern mit dabei hat, so wie man halt ein Augenzwinkern mitbringt, wenn man sich die alten Filme, denke ich mal, heute anschaut. Ich finde, es greift diesen Geist total schön auf, einfach in diesen Details und in diesem Amerika-Feeling, was da aufkommt. Also das ist das Tolle, finde ich, an dem Spiel. Das nimmt nicht nur diesen einen Film, sondern auch viele von den anderen, die ich vorher genannt habe, diese ganze Stimmung von diesem Genre und dieses Amerikanische daran, diese Stadt selber, die ja nur aus dieser Kreuzung besteht. Und da kannst du dort anklicken, look north, look south. Und du siehst die ganzen Häuser, die ja alle ganz eng beieinander sind. Und dann ist sofort die Wüste dahinter. Das ist ja das Nichts. Und dann kommt ja noch an einer Stelle kommt so der Kommentar, ja, das wird man jetzt nicht mit der Rush Hour in L.A. verwechseln. Also da ist auch so ein Gespür, finde ich, für dieses Amerika drin, was in den Filmen erzählt wird und was hier dann auch wieder aufgenommen wird. Wie fandest du das im Vergleich?
Ja, obwohl der Ton natürlich ein anderer ist und das alles ein bisschen heiterer wirkt, ergibt so viele Kleinigkeiten, die dann im Film eigentlich auch schon waren. Ne? Also da machen sie auch Fußabdrücke oder Flugzeuge spielen da eine gewisse Rolle, später im Spiel ja auch. Und natürlich große Ameisen. Das ist wirklich sehr, sehr charmant, aber auch sehr eigenständig, finde ich, was das Setting angeht. Also unser Adaptionszwischenstand, der ursprüngliche Film Them, ernst das Spiel, augenzwinkernd. Und was halten wir denn davon, wie jetzt der 2017-18 Film It Came From The Desert das Spiel aufgreift?
Also ich habe mich beim Anschauen natürlich immer so ein bisschen gefragt, warum hat das eigentlich letztlich so wenig damit zu tun? Ist das eine Entscheidung oder warum sind das immer nur so diese kurzen Einwürfe sozusagen, die mich irgendwie ans Spiel erinnern sollen, aber eigentlich ja nichts damit zu tun haben? Aufgrund der Entstehungsgeschichte verstehe ich es dann letzten Endes natürlich. Eines der Vorbilder, die der Regisseur auch nennt in einem Interview für diese zwei Protagonisten, sind Bill und Ted aus Bill und Ted's Excellent Adventure. Das heißt, ihm ist dann auch so ein bisschen so eine etwas schräge Komödie irgendwie vorgeschwebt, die halt was mit Motocross und gigantischen Viechern zu tun hat. Also wenn es jetzt nicht Ameisen wären und dann sozusagen gezielt ja das Spiel angesprochen wird, indem du das Intro zum Beispiel zitiert kriegst oder indem dann im Abspann tatsächlich das Spiel zu sehen ist. Wenn diese Sachen nicht wären, würdest du es ja gar nicht als It Came From The Desert irgendwie wahrnehmen, oder? Du würdest ihn als einen von den vielen Filmen wahrnehmen, in denen halt gigantische Ameisen herumlaufen.
Ja, ich habe auch erst gedacht, was ist das jetzt hier für eine Teenie-Komödie? So fühlt sich das an, ne? Mit den beiden Jungs und dem einen Mädel und der eine ist der Schüchterne und Nette und der andere bla bla bla. Und ich weiß nicht, was sie da mit ihren Motocross-Geschichten dauernd haben. Also bringe ich halt überhaupt nicht mit dem Spiel in Verbindung. Auch wenn es da so eine kurze und auch eher doofe Action-Sequenz gibt, wo man einen anderen Auto ausweichen kann oder nicht. Aber also dieses ganze Setting, da fühlte ich mich gleich schon mal ein bisschen alt. Ja, die meiste Zeit in der Wüste und die jungen Trunkenbolte und dann irgendwann kommen halt die Ameisen. Also als Adaption ist es vielleicht nicht ganz optimal. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Kulturschock, also ich fand die ja zumindest nicht übertrieben langweilig, auch wenn er natürlich ziemlich trashig daherkommt. Das ist also wirklich ein B-Movie. Er ist schon ganz drollig, sagen wir es mal so. Aber du guckst gerade so, als wäre da eine Ameise in die Tee gefallen.
Ich tue mich extrem schwer mit dem Film, der für mich einfach so gar nichts zu bieten hat. Also die Protagonisten sind halt wirklich so Schnarchnasen, dass ich wirklich sehr schnell den Wunsch hatte, sie mögen doch jetzt bitte gefuttert werden von irgendeinem Vieh. Also ich finde, er bricht halt da auch so auseinander, dass er nichts Eigenständiges zu bieten hat. Er hält sich irgendwie für recht ironisch und clever, indem er dann halt immer so Anspielungen macht und er ist dabei sehr offensichtlich. Also er zitiert irgendwas und weist dich dann noch darauf hin, woher das Zitat überhaupt ist. Ne? Also die kommen in das Nest von den Ameisen und da sind dann irgendwie so die entführten Menschen in so Kokons eingespannt. Und wenn du es vielleicht schon erkennst, ah ja, das ist aus Aliens oder so, ist aber wurscht, wenn du es nicht erkennst, weil eine der Figuren sagt dir dann, ah, es ist wie in Aliens hier. Und in dem Stil geht das den ganzen Film über durch. Also er hält dich auch für ziemlich blöd oder er ist sozusagen immer sehr bedacht drum, dass du ja nichts verpasst. Und hat aber dann nichts, was er dir anbieten kann, was ihn abhebt von 3000 anderen solchen Tierhorrorstreifen irgendwie. Und da, finde ich, ist der Vergleich halt auch wieder mit Spiel und dem alten Film interessant. Denn wie du gesagt hast, der alte Film ist ernst. Die waren alle ernst letzten Endes, die Monster-Movies damals. Und sie sind irgendwie witzig, weil sie so ein bisschen überernst sind und weil sie natürlich billig sind und sie hatten nicht die besten Schauspieler. Manchmal wirkt das etwas hölzern. Und der Zahn der Zeit sorgt da natürlich auch dafür. Und deswegen kann das Spiel sozusagen mit Augenzwinkern das aufgreifen. Aber es ist ein sehr liebevolles Augenzwinkern, was die haben. Aber diese Diskrepanz zwischen ernstem Auftreten und dann so ein bisschen dem Absurden, was da drunter liegt, das kann der Film halt überhaupt nicht. Also der Film will die ganze Zeit dir bestätigt haben, ja, ja, das ist eigentlich total bescheuert, was wir hier machen. Ja, ja, das ist ein total dämliches Movie, oder? Oder? Und deswegen machen wir jetzt noch einen Witz darüber, wie blöd dieser Film ist. Und das finde ich eine sehr langweilige Position. Wenn du von vornherein dich so in die Ironie flüchtest, dann versagst du dich ja fast dem, dass irgendjemand das kritisieren kann und sagen kann, naja, das ist jetzt gelungen oder nicht, weil du kannst ja mal sagen, ja, das ist absichtlich so gemacht. Das machen sehr viele von diesen Tierhorrorfilmen aus der heutigen Zeit und manche von denen sind dann vielleicht etwas liebevoller gemacht oder haben noch Besonderheiten. Ich wüsste jetzt nicht, was die Besonderheit von diesem Film wäre. Ist dir irgendwas aufgefallen, was den jetzt abhebt von irgendeinem anderen, den du gesehen hast?
Ich bin auch kein Experte in dem Genre. Wie gesagt, so die alten Dinger, da kenne ich ein paar, was man halt damals im Fernsehen so mitgekriegt hat. Aber das ganze moderne Horrorzeug, das geht ziemlich an mir vorbei. Ich habe da jetzt nicht die Vergleichsmöglichkeiten. Man wartet halt schon immer wieder drauf, ob vielleicht noch eine Anspielung kommt oder irgendwas, wenn man das Spiel kennt. Aber ja, es ist nicht überwältigend. Ich meine, sie versuchen halt dann fast noch verzweifelt so Sachen zu machen, wie das beim Abspannen, dass dann auf einmal auch Spielszenen gezeigt werden. Hast du ja schon vorhin erklärt, warum das eben so ein bisschen aufgesetzt wirkt. Aber mein Gott, also dafür, dass das wohl wirklich auch ein Low-Budget-Movie war, es gibt ein paar ganz nette Ameisen-greifen-an-Szenen und
Aber die Tatsache zum Beispiel, dass er Low-Budget ist, das unterscheidet ihn ja nicht von den ganzen alten Filmen. Die sind alle Low-Budget. Es gibt fast keine High-Budget-Tierhorror-Filme. Der Weiße Hai hat ein anständiges Budget und Jurassic Park hat ein anständiges Budget. Und ansonsten sind das alles Billigstreifen. Und die eine Sache, die dich kein Geld kostet, ist eigentlich ein witziges Drehbuch oder ein interessantes Drehbuch zu schreiben oder irgendein Szenario zu entwerfen, was in irgendeiner Form originell ist. Selbst unter Low-Budget-Bedingungen können das andere Filme mehr, weil sie halt irgendwas finden, was sie abhebt von den anderen Streifen.
Ja, Originalität sollte man sich jetzt hier nicht erwarten. Es ist eher so ein Warten so auf das nächste Klischee oder auf den nächsten erklärten Witz, was du schon gesagt hast. Es ist ein Kuriosum. Der Regisseur ist offensichtlich auch ja wirklich ein großer Fan des Spiels. Also bei meiner Blu-ray gibt es ja noch so ein Zoom-Interview, was sie geführt haben zwischen dem damaligen Spiel und dem heutigen Filmregisseur. Und also der Fanboy-Enthusiasmus ist wohl echt und ja, wie gesagt, Budget, die rechte Lage und überhaupt gibt vielleicht so einige Gründe, warum der Film jetzt so geworden ist, wie er ist, aber sagen wir es mal so, auch die schlanke Laufzeit von 90 Minuten, ich habe ihn eigentlich ganz gut bis zum Ende durchgestanden.
Also ich war sehr dankbar, dass er 10% seiner Laufzeit auf einen Abspann verwendet. Er ist tatsächlich schon bei Minute 81 vorbei und dann kommen 9 Minuten Abspann.
Aber das Beste sind ja eh die Extras. Es gibt auch, und das ist auch auf YouTube, und wir verlinken das wie immer, gell, immer brav bei uns auf die Webseite gehen, pixelkino-podcast.com. Da gibt es solche Sachen, wo nämlich der Reardon so in 20 Minuten so ein bisschen seinen Werdegang und die Geschichte des Spiels auch so ein bisschen erklärt. Also das war vielleicht ein Fall, wo die Extras für dich zumindest fast interessanter waren als der eigentliche Film.
Ja, wir werden auch ein Interview mit dem Regisseur verlinken, ein Textinterview, wo er diese Einflüsse ein bisschen mehr erklärt noch, wie dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. Und ich stimme dir zu, er klingt nach einem unglaublich sympathischen Burschen auch und jemanden, der, glaube ich, keinen Hehl aus seinen Vorbildern macht und großer Spielberg-Fan und großer generell Popcorn-80er-Jahre-Film-Fan, der das halt vermengt. Also ich muss auch dazu sagen, der Film kommt tatsächlich gut an. Also das Feedback, was man so durchs Netz findet, das ist jetzt nicht überwältigend, aber eigentlich sehr positiv im Vergleich zu vielen von den anderen Tierhorrorfilmen, die es da gibt. Also vielleicht bin jetzt nur ich da besonders streng und andere haben dann mehr Spaß damit, die vielleicht auch nicht schon so über sind an Asylum-Produktionen. Wer weiß.
Wie streng Christian wirklich ist, erfahren wir jetzt gleich, denn es ist Zeit für die Bewertung.
We mixed alien ant DNA with tarantula's DNA with the intention of saving lives.
Wait a minute, how long has this been going on?
Since the 1950s, when the meteorite crashed into the town of Lizard Breath.
Holy shit, there's an actual town called Lizard Breath?
Hier ist der dramatische Höhepunkt jeder Pixel-Kino-Podcast-Episode. Wie werten wir Werten? Was wird im innovativen Bewertungssystem Good, Bad und Ugly wie eingestuft? Und wir haben ja hier eine Fülle an Filmen und Spielen und so ein bisschen von jedem etwas versuchen wir jetzt und wir erklären uns das jetzt mal gegenseitig, ob das Sinn macht. Oder es gibt verschiedene Nominierungen.
Ja, ich glaube, du musst anfangen, weil ich werfe das alles durcheinander, was da vorkommt. Ich erinnere mich nur an Ameisen.
Also, Ich habe einen klaren Gut-Kandidaten, denn im Them-Film und aber auch im Spiel It Came From the Desert löst der Flammenwerfer all deine Probleme, ob es nun eine Knusperameise im Nest sein soll oder sonstige Widrigkeiten im Leben, ein bisschen Flammenwerfer und alles geht leichter, oder? Da ist doch eindeutig gut.
Da bin ich einverstanden. Mit Flammenwerfern hast du ja eh schon längere Geschichte dank der Powerplay. Das ist immer ein gutes Bild.
Dann in der Mitte der Wertungsskala steht Ugly. Das ist so, ja, nicht so eindeutig gut oder schlecht. Es hat gute und weniger schöne Seiten. Und da, finde ich, passt der Zucker ganz hervorragend, der halt im Originalfilm Them eine ganz wichtige Rolle spielt, wo am Anfang die Polizisten rätseln, Leute verschwinden oder werden umgebracht und irgendjemand war in der Zuckerdose. Wer war das wohl? Die hungrige Ameise. Weil Zucker versüßt das Leben, kann aber auch Ameisen anlocken, wie man auch beim Picknick manchmal merkt. Also das wäre für mich ein ganz gutes Ugly. Ist ja auch nicht so ganz gesund, wenn man zu viel konsumiert, also.
Ja, na dann muss man natürlich analog, glaube ich, auf Bad auch gehen. Etwas, was Ameisen anlockt und aber nur schädliche Nebenwirkungen hat, im Gegensatz zum Zucker. Und da denke ich an den neuen Film. Ja. Da stellt sich ja dann raus, dass die Ameisen gar nicht so sehr auf Zucker aus sind, sondern vom Alkohol angelockt werden. Und leider, leider feiern die Protagonisten ja da gerade Party, wo jede Menge Alkohol fließt. Ne? Also Alkohol, das macht Kopfschmerzen, das entzieht dem Körper Wasser und sorgt dafür, dass man statt einer Riesenameise zwei Riesenameisen plötzlich sieht. Also das kann ja dann nur bad sein, oder?
Genau, also ich fasse zusammen. Gut, Flammenwerfer, ugly, Zucker, bad, Alkohol. Und sollte man auch alles trennen, also nicht vermischen, sonst macht es bumm. Und ich glaube, wir fangen immer mit der Vorlage an und die ist zwar so ein bisschen in der Mitte, aber der Ausgangspunkt der heutigen Folge ist halt das Amiga-Spiel It Came From The Desert. Christian, wie hat's dich denn beeindruckt?
Also ich muss sagen, das ist für mich ganz klar, das ist ein Flammenwerfer. Ich find's toll von der Stimmung her, ich find's sehr liebevoll gemacht, wie es mit seinen Inspirationen umgeht und eben nicht nur ein bestimmtes Objekt aufgreift, sondern so ein ganzes Genre irgendwie. Und das halt auf eine Art und Weise, die tatsächlich sehr spannend ist, die irgendwie neugierig macht zum Spielen und Wiederspielen, zum Entdecken, wie lange man dann spielt und bis man dann alles raus hat oder so. Das sei jetzt dahingestellt. Ich glaube, wenn man mal den Bogen raus hat, dann ist das auch relativ bald beherrschbar. Aber bis dahin, ich habe so das Gefühl, da entsteht eine kleine Welt in diesem Spiel, die auch ein bisschen lebt und die ich erkunden will. Das macht mich neugierig. Da kommt viel zusammen, was ich sehr, sehr gerne mag und was auch schön präsentiert ist. Es ist ein Flammenwerfer.
Ja, wir haben hier Flammenwerfer, Übereinstimmung. Klar, nicht jedes der Minigames ist ein Hit. Einige Sachen sind ein bisschen unpräzise, damals wie heute die Nachladezeiten. Aber mein Gott, das sind halt die Hardware-Limitationen. Kann man dem Spiel nicht allzu sehr ankreiden. Deswegen für mich ein Flammenwerfer, weil das so spannend ist vom Ablauf her und die Zeit und wie sich Dinge dann ereignen. Ich glaube, da ist das mehrmalige Spielen halt reizvoll, weil du immer ein bisschen mehr dazu lernst und auf andere Arten und Weisen an bestimmte Dinge kommst. Nutzt natürlich auch die Hardware sehr gut aus. Sehr schönes Amiga-Spiel, also immer noch sehr sehenswert. Auch die digitalisierten Sounds für ihre Zeit sehr stimmungsvoll. Also ein guter Flammenwerfer.
Tja, die Filme, müssen wir die Filme jetzt aufteilen, weil wir haben eigentlich zwei, nicht? Wir haben Them und wir haben It Came From The Desert.
Dann machen wir It Came From The Desert erst. Das ist ja so der direkte Bezug zum Spiel und dann können wir am Ende als Bonuswertung noch Them vielleicht auch abhandeln.
Ja, dann It Came From The Desert. Ich fürchte, man hat es schon vorher rausgehört. Es ist, glaube ich, mein erstes Bad in der Geschichte vom Pixel-Kino. Es ist der Alkohol. Es ist massiver Alkohol.
Zudem greifst du auch gleich, wenn du dir den Film nochmal angucken musst.
Ja, also ich mag das ja normalerweise nicht, wenn ich ungnädig sein muss zu einem Film gegenüber. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, einen Film zu machen. Und kein Mensch will einen schlechten Film machen. Der Regisseur ist sicherlich ein netter Bursche. Für mich ist das so die schlimmste Art von Film. Er ist völlig unambitioniert und hat dann so diese pseudo-ironische Haltung irgendwie dran. Da gibt es einfach nichts, woran ich mich festhalten kann und was ich in irgendeiner Form aufgreifen kann oder was mich irgendwie interessiert und inspiriert. Es bleibt mir nichts zu sagen. Ich glaube, ich habe es schon dargelegt, wie ich sehe. Also tut mir leid, es ist der Alkohol.
Ich könnte jetzt diesen Augenblick der Schwäche bei dir nutzen und vielleicht eine neue Wertungsvariante vorschlagen. So Zwischenstufen machen wir eigentlich nicht, oder?
Nee.
Wollen wir gar nicht erst anfangen.
Das machen wir nicht auf das Fass. Ich mag ja generell keine Bewertungen. Da ist die 3-Stufen-Bewertungsskala ja eh schon ein ganz großer Schritt für mich.
Schwere Überwindung. Okay, du wirst ja schon genug gequält, weil bei mir würde der Film eigentlich so zwischen Bad und Ugly liegen. Ja, er ist nicht sehr toll und originell und was du gesagt hast, ist natürlich nicht völlig falsch, aber ich weiß nicht, ich fand ihn durchaus kurzweilig auf seine doofe Art und Weise. Und deswegen, naja, jetzt will ich sagen, aus Protest zu deiner Wertung, wenn ich mich jetzt hier festlegen muss, würde ich ihm sogar noch ein gerade noch ugly zugestehen. Ein bisschen Zucker, noch ein bisschen Bonus vielleicht für den Enthusiasmus der Beteiligten, auch wenn das Resultat nicht ganz perfekt unbedingt ist. Aber ja, gib der Ameise Zucker. Sorry, Christian.
Ja, nee, bitte gebt mir Gorilla-Kostüme mit hervorstehenden Reißverschlüssen und alles jeden Tag tausendfach vor It Came From The Desert.
Okay, also da ist jetzt nicht völlige Einigkeit. Wobei, was jetzt hier Bonuswertung, den Film, der das alles ausgelöst hat, wenn man so will, angeht. Also Them oder Formicula von 1954, da gibt es jetzt keine Kontroversen, nehme ich an. Also, er ist für mich immer noch gut ein Flammenwerfer. Und da war ich jetzt angenehm überrascht, weil ich habe ihn mir nach all den Jahrzehnten frisch nochmal angeguckt. Und er funktioniert immer noch. Also, ja, in der zweiten Hälfte viel Militär, fährt in Jeeps durch die Kanalisation. Das ist dann nicht mehr ganz so toll. Aber die Spannung, die Stimmung und dann dieser Soundeffekt und wie das so aufgebaut wird und der schrullige Wissenschaftler und die fesche Tochter und die ganzen Typen. Also ist für mich immer noch ein toller Film. Ein Ehrenflammenwerfer für Them.
Da schließe ich mich an. Da werde auch ich wieder den Flammenwerfer zücken. Ich finde, es ist ein herrlicher Film. Es ist ein sehr gut gemachter Film. Gerade die erste halbe Stunde, die funktioniert 1A, wie du sagst, hinten raus. Wackelt dann etwas mehr. Es ist aber alles immer sehr charmant gemacht und ich finde diese Patina, die diese alten 50er-Filme haben, die ist auch sehr interessant, die verleiht dem Ganzen so viel Charme und du merkst dann trotzdem, wie liebevoll alles gestaltet ist und wir haben es eigentlich gesagt, es ist eine absolut lohnenswerte Angelegenheit. Es wird übrigens ein Remake geben, kann ich dich jetzt informieren und zwar wurde das letztes Jahr bekannt gegeben, der Hollywood-Komponist Michael Giacchino. Den kennst du von diversen J.J. Abrams-Filmen, von Mission Impossible 3 und den 4er hat er auch gemacht. Diverse Matt Reeves-Filme aus der Planet der Affen-Reihe zum Beispiel oder den neuen Batman. Da hat er ganz große Scores geschrieben und der wird sein Regiedebüt geben mit dem Remake von Them.
Wahnsinn, ich bin schon auf das offizielle Computerspiel gespannt. Dann wird es wirklich kompliziert hier mit den Kreisen, die wir verzweifelt versuchen zu schließen.
Das Computerspiel ist dann It Came From The Desert 2, Them, Return To oder irgendwie so. Ja, also da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Sonderschichten dann einlegen, wenn wir das entwirren wollen.
Ja, mal gucken, wie dann bis dahin unsere Einnahmen sind. Dann können wir ja vielleicht auch mal für ein paar Jahre CinemaWare die Rechte kaufen und dann ja noch ein paar Sachen in Bewegung setzen.
Na, oh ja. Aber ja, die Verbindung von Film und Spiel, das scheint mir eine heiße Sache zu sein. Der sollten wir mal nachgehen. Ne? Bis dahin schreibe ich noch ein paar Monster-Movies, würde ich mal sagen. Weil es gibt so viele Tiere, aber bislang habe ich noch keine Murmeltiere gesehen, die irgendwie groß werden und Menschen angreifen.
Ich wollte dich gerade fragen, was gibt es denn noch für Marktlücken? Du hast ja vorhin schon einiges aufgezählt und es ist ja nicht mehr viel übrig, was krabbelt und kreucht, was nicht schon in einem Monsterfilm in den Mittelpunkt gerückt wurde.
Ja, also Murmeltiere, Koalas, glaube ich, sind auch noch eine Marktlücke. Aber jenseits dessen ist eigentlich schon sehr viel verbraucht. Ja? Also ich habe schon bösartige Katzen gesehen und ich habe Frösche gesehen.
Da brauchst du nicht ins Kino zu gehen, um bösartige Katzen zu erleben.
Schlangen, Schnecken, es gibt wirklich alles. Natürlich alles.
Schnecken? Es gibt einen Schneckenhorrorfilm.
Ja, Slugs.
Warum frage ich überhaupt?
Also die Murmeltiere. Ich sag's dir, wir müssen die Murmeltiere machen.
Falls ihr euch fragt, wie ihr den Pixelkino-Podcast unterstützen könnt, dann lautet die Antwort nach wie vor steadyhq.com/pixelkino oder patreon.com/pixelkino. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Uns findet ihr wieder in euren Feeds im nächsten Monat. Und bis dahin, Christian, was krabbelt da bei dir eigentlich im Hintergrund? Nein, darauf fällt er nicht rein.
Ja, Moment, das scheint es mir auf den Alkohol abgesehen zu haben. Warte, ich hol mal den Flammenwerfer und kümmere mich mal hier um das Kropfzeug.
Dann viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Das war Pixelkino Episode 14 zu It Came From The Desert. The Desert Unchanged for Millions of Years. Vielen Dank, dass ihr uns beim Ausflug in das Städtchen Lizard Breath begleitet habt, ungeachtet der manchmal doch ein wenig zutraulichen Vertreter der örtlichen Fauna. Wir empfehlen noch den Besuch der weitgehend ameisenfreien Webseite pixelkino-podcast.com. Da gibt es Notizen und interessante Links zu allen Episoden. Wenn ihr früher oder generell öfters was vom Pixelkino-Personal hören wollt, dann erwägt doch bitte eine Unterstützung unseres äußerst unabhängigen Podcast-Formats. Das könnt ihr sowohl auf SteadyHQ als auch auf Patreon tun und sucht da einfach nach Pixelkino. Herzlichen Dank an alle Unterstützer und ein extra Eiskonfekt geht an die Regiestuhlinsassen Andreas Wander und Frank Ridders. Der Pixelkino-Podcast ist eine Koproduktion von Christian Genzel und Heinrich Lehnhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte von Film und Spiel.